Bildungsstock Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
Hallo, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsstock Academy in Dresden. Heute haben wir Thema High School Mexiko. Immer Südamerika freue ich mich besonders, weil wir so langsam Interesse wecken durch unsere Podcasts, durch unsere genialen Rückkehrer. Heute ist es die wunderbare Sarina, die uns über ihr Highschool-Jahr in Mexiko Auskunft gibt. Mexiko heißt immer Schüleraustausch, da gibt es dann nicht die Highschool, aber das ist jetzt erstmal unbedeutend. Liebe Sarina, bevor ich jetzt hohe Lieder auf dich singe, stell dich doch mal selber vor. Wer bist du? Und interessant ist natürlich, warum wolltest du nach Mexiko gehen? War das erste Wahl? Und hatten deine Eltern nicht Angst, dass sie dich lebend zurückbekommen? Weil von Mexiko gibt es immer die wildesten Geschichten, obwohl es eines der schönsten Länder mit ist, würde ich mal denken, in Südamerika.
Ja, hallo, also ich bin Sarina, ich bin 19 Jahre alt und wie schon gesagt, habe ich meinen Schüleraustausch in Mexiko gemacht. Mexiko war für mich selbst gar nicht so die erste Wahl. Ich wollte halt auf jeden Fall in ein Land gehen, was Spanisch spricht. Und da ich ja schon mein Abi gemacht hatte und das quasi nochmal so ein Schuljahr hinten dran machen wollte, ist es mit 18 gar nicht so einfach gewesen und ich wollte zunächst nach Spanien gehen. Aber das war dann halt nicht möglich, aufgrund davon, dass ich halt mein Abi und alles schon hatte. Daraufhin habe ich halt mich erkundigt, wo man es sonst noch machen kann. Und da war halt eine Möglichkeit Mexiko und da habe ich direkt gesagt, ja, Mexiko wollte ich eigentlich immer schon mal hin. Und meine Eltern waren am Anfang nicht ganz so begeistert, wie man sich das vorstellen kann. Auslandsjahr im Prinzip waren sie total begeistert, dass ich das machen wollte. Und dann halt auch, als es hieß Spanien, ja, es ist ja nicht so weit weg und wenn irgendwas ist, kannst du ja auch zurückkommen. Und als es dann hieß Mexiko, war der erste Gedanke so, oh Gott, das ist ja total gefährlich. Wer weiß, was da passiert. Das ist ja Drogen und auch Gewalt und so. Genau, und deswegen haben wir uns dann auch nochmal mit einer zusammengesetzt, die ihren Austausch schon gemacht hatte in Mexiko. Und die hat sich dann beziehungsweise die Sorgen meiner Eltern angehört und hat uns da auch ein bisschen beruhigt. So, ja, ist alles gar nicht so schlimm und alles ganz friedlich und man geht ja auch nicht irgendwo hin in Mexiko, genau.
Ja, zwei Dinge, stimmt. Du warst ja eine, die nach dem Abitur noch so einen Schüleraustausch machen wollte und ich glaube, du warst oder bist die dritte gewesen und dann empfehlen wir immer Südamerika, weil in Südamerika, ich sage immer, ist mein Kind bis 21. Wie waren das, die Schüler in deiner Klasse, waren die auch etwas älter oder war das so wie in Deutschland, werden die eingeschult?
Ich war in der letzten Stufe und die waren auch 17 oder 18, also genauso alt wie ich. Von daher war das gar nicht so ein krasser Altersunterschied und man hat das eigentlich auch gar nicht gemerkt, dass ich dann halt doch schon 19 dort geworden bin.
Ich glaube, in Südamerika ist das, glaube ich, die gehen, glaube ich, auch länger in den Kindergarten, wobei das ja nicht so ausgebaut ist. Die haben ja die Großfamilien. Aber genau da empfehlen wir Südamerika, weil es eben ab 18 schwierig wird, Gastfamilien zu finden. Wir haben jetzt auch einen, der will unbedingt noch in die USA, aber der geht nach der 10. und wird aber in den USA 18 und da müssen die Eltern jetzt den Aufpreis zahlen, damit er eine Gastfamilie bekommt. Aber ich kann mich daran erinnern, wenn du das gerade so erzählst, ich glaube, ich habe auch ein paar Mal mit deiner Mama telefoniert, weil mit mir sagte deine Mama immer, kann so offen über Mexiko reden. Weil ansonsten von ihrer Verwandtschaft und so kamen nicht immer die besten Kommentare. Ich kann mich erinnern.
Ja. Es kommen nicht immer so, auch von meinen Freunden, also die fanden es natürlich alle total cool, dass ich nach Mexiko gehe, als es dann rauskam. Aber der zweite Kommentar war dann auch immer direkt, ja, da kannst du uns ja dann, wenn du wiederkommst, was mitbringen. Und ich so, ja, klar.
Genau. You know. Was sagst du im Nachhinein, wenn du mal reflektierst, war es eine gute Entscheidung, nach Mexiko zu gehen und auch dieses Highschool-Jahr zu machen? Weil ich bin ja immer ein Fan nach der 12. Klasse. Wer 12 Jahre die Schulbahn drückt, hat ein Recht drauf, Spaß haben, vor allem bis der Arzt kommt, verlieben und so weiter. Aber du hast gesagt, ich will nach Schulstrukturen. War es eine gute Entscheidung?
Ja, also es war wirklich für mich die beste Entscheidung. Einfach weil ich ja schon immer mal diesen Schulalltag nochmal miterleben wollte in einem anderen Land und das damals durch Corona einfach nicht möglich war. Da war das alles zu knapp dann. Auch Mexiko finde ich im Nachhinein war es die beste Entscheidung, kann ich wirklich sagen. Also ich glaube nicht, dass ich in Spanien hätte genauso viel Spaß gehabt. Einfach weil die Mentalität und auch die Organisation in Mexiko ganz anders war, als es wahrscheinlich in Spanien gewesen wäre.
Ja, wir haben ja in Europa, und was du schon sagtest, es ist näher dran. Ich merke das auch in den Beratungen, ob das nun die Schüler oder die Eltern sind. Die Schüler wollen manchmal, ich sage immer, die große Reise über den Teich. Und dann sagen die Eltern, ach, Europa wäre schon gar nicht so schlecht. Natürlich haben die im Kopf immer die Sicherheitsschlaufe. Da kann ich ja schnell mal hinfliegen oder mein Kind kann uns mal besuchen kommen und so weiter. Aber in Europa hast du eben, ich will wirklich mal sagen, auch als Nachteil, dass die europäische Schule eben auch so verschult ist wie in Deutschland. Und das hast du eben dann in Übersee nicht. Am schlimmsten ist Frankreich. Also dort ist ja die Schule noch viel verschulter als Deutschland. In Mexiko lernt man ja dann auch diese Entspanntheit. Und das ist ja das Schöne. Ich denke mal, ein paar Ängste hattest du, wobei so viel Ängste sicherlich nicht, denn du hast ja den Weg ins Flugzeug geschafft, aber ein paar Ängste sicherlich gehabt. Was waren die und haben die sich bestätigt?
Also klar, so die eine Angst war halt schon, dass man ankommt und gar nicht mehr verstehen wird. Und das hat sich auch ein bisschen bestätigt, die Angst. Also man ist wirklich angekommen, aus dem Flugzeug ausgestiegen. Ich hatte ja das Glück, dass wir halt in so einer großen Gruppe geflogen sind. Also wir waren ja, als wir angekommen sind, glaube ich, 9 Leute, die nach Mexiko, also die auch in meine Stadt gefahren sind. Da konnte man sich auf dem Flug und im Auto dann noch nach Mérida noch ein bisschen verstehen. Aber dann wurde man wirklich abgeladen bei den Gastfamilien und dann auf einmal hat man gar nichts mehr verstanden. Und auch am nächsten Tag, wenn man in die Schule gekommen ist, war erstmal so, ich verstehe gar nichts, bitte helf mir. Aber das hat sich mit der Zeit auch wirklich gelegt. Dann natürlich hatte ich ein bisschen Angst, dass ich keinen Anschluss finden werde. Also, dass ich irgendwie keine Ahnung, zu kompliziert bin, dass ich zu große Erwartungen habe und dass ich die dann alle nicht bestätigen werden und dass ich am Ende total enttäuscht sein werde oder so. Das hat sich am Anfang war es natürlich ein bisschen schwerer, so Anschluss zu finden, gerade wenn man die Sprache halt noch nicht spricht. Aber wenn ich jetzt zurückgucke auf das ganze Jahr, hat sich diese Angst eigentlich gar nicht bestätigt. Ich habe sowohl Freunde aus Mexiko gefunden als auch aus anderen Ländern. Von daher war das echt. Es ist eine Angst, die nicht bestätigt wurde. Dann hatte ich ja auch so bisschen so die Angst, dass es vielleicht mit der Gastfamilie nicht passen würde. Also man redet sich das natürlich, wenn alle gefragt haben, so redet man natürlich so, doch, doch, das wird passen. Ich bin nicht so, ich werde nicht so die eine sein, die Gastfamilie wechseln wird. Es hat sich dann aber relativ schnell herausgestellt, dass es nicht die richtige Gastfamilie für mich war. Aber das war auch kein Problem. Einfach dann direkt sich an die Organisation vor Ort in Mexiko gewandt und die haben das dann alles ganz schnell im Wechsel organisiert. Innerhalb von, keine Ahnung, einer Woche hatte ich eine neue Gastfamilie. Also war auch alles ganz entspannt. Man ist da viel zu sehr aufgeregt wegen allem, ja.
Ja, das ist ja auch das, warum du in deiner Persönlichkeit so wächst. Weil du hast
Genau.
gar keine andere Chance, als durchzugehen. Zu Hause würdest du zu deinen Eltern sagen, oh, ich verstehe den Lehrer nicht. Ach, Sarina, da müssen wir die Schule wechseln. Du musst die Lehrer schon verstehen. Aber so bist du eben gezwungen, dich umzustellen und so wird auch mal später dein Berufsleben sein. Zu der Sprache nochmal, hattest du schon in Deutschland Spanisch?
Ja, genau. Also ich hatte seit der 8. Klasse Spanisch, also 5 Jahre insgesamt. Und trotzdem, man ist angekommen und klar, man hat so die Basics, sage ich mal, verstanden. So, aber so im Groben hat man eigentlich, ist man angekommen, hat nichts wirklich verstanden. Ja, dadurch, dass die Sprache ja in Mexiko auch ein bisschen, also das Spanisch ein bisschen anders ist, das haben mir auch immer wieder welche gesagt, so, dass ich total Spanisch, wie halt in der Schule spreche, halt wie man das aus Spanien kennt, so. Zum Beispiel fehlt in Spanien, nee, in Mexiko fehlt komplett die Ihr-Form. Also, das ist einfach eine andere Grammatik und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und am Anfang ist man so, warum verstehen die mich nicht? Ich spreche es doch richtig aus.
Du willst ja Medizinerin werden?
Genau.
Da sagen wir zum Schluss noch was dazu. Aber dann sagen vielleicht dann, wenn du mal Spanisch sprechende Patienten hast, ah, ich höre ihr mexikanischen Akzent raus.
Genau.
Das geht denjenigen, die englischsprachiges Ausland machen, die haben ja noch viel länger Englisch, geht ihnen das genauso.
Ja.
Weil das Englisch, was ihr oder das Spanisch, was ihr in Deutschland lernt, das spricht man ja im Ausland nie.
Ja,
Wann
stimmt.
hattest du das Gefühl, dass du im Unterricht bis aufs Fachvokabular alles verstehst? Ab welchem Monat ungefähr?
Ich würde sagen, so ab Dezember hat man dann wirklich gemerkt, okay, jetzt verstehe ich endlich was. So nach so 4 Monaten ungefähr ist dann echt so, jetzt ein bisschen beruhiger, jetzt verstehe ich was, jetzt verstehe ich auch die Leute. Es war halt, was ich wirklich sagen kann, es ist viel einfacher gewesen, wenn die Lehrer die Folien an die Wand gebeamt haben und man mitlesen konnte und dann halt sich auf den Text fokussieren konnte, weil wenn die gesprochen haben, da war immer noch so, was? Ich verstehe nichts, genau.
Und wie hast du dich die ersten 4 Monate durchgehangelt? Lächeln.
Ja, genau. Also ich durfte auch in der ersten Schule durfte ich keinen Übersetzer benutzen. Also ich habe versucht wirklich zu lernen auch, wirklich das Fachvokabular und so. Und ich saß dann trotzdem in den Arbeiten da und habe halt ich wusste alles, aber ich hab die Frage nicht verstanden. Und dann war es auch keine Möglichkeit, mit Übersetzer oder so ranzugehen, weil dann hätte ich ja auch spicken können und so. Dann haben mir entweder die Lehrer nochmal die Fragen erklärt oder ich habe einfach drunter geschrieben, verstehe ich nicht. Also man hat
Sehr
sich
schön.
wirklich mit Händen und Füßen durchgehangelt, wenn man halt so in der Gastfamilie war, dann hat man halt schnell mit dem Handy das Wort gesucht, obwohl das manchmal auch nicht so unbedingt Sinn gemacht hat, was man dann daraus gemacht hat, wenn man nur ein einzelnes Wort gesucht hat.
Na, ich gebe dir jetzt schon mal einen wertvollen Hinweis. Das verstehe ich nicht. Solltest du bei deinen medizinischen Prüfungen dann später dir abgewöhnen.
Ja, das stimmt.
Aber dann würde ich mich freuen, dann kommst du ja wieder vorbei und sagst, wir machen Auslandsjahr. Ich muss mal überlegen, was das richtige Fach für mich ist.
Genau. Ich hoffe nicht.
Gastfamilie hattest du ja schon mal kurz angesprochen. Der erste Gastfamilienwechsel war ja eigentlich nur Probe, weil du hast ja
Ja.
dann nochmal einen zweiten probiert. Erzähl mal kurz was zu deinen Gastfamilien. Das ist immer wichtig, weil Gastfamilienwechsel ist immer ein rotes Tuch bei Schülern und Eltern zu Beginn. Bei mir ist es unheimlich positiv besetzt und wenn ich in den Beratungen, ich weise jetzt schon immer darauf hin, auf die Gastfamilienwechsel, ich möchte auch allen Zuhörern sagen, wir haben weit unter 50% Gastfamilienwechsel, aber alle, die einen Gastfamilienwechsel haben, die sagten, wir wünschten jeden Schüler einen Gastfamilienwechsel, weil das so viel mit dir macht. Was sagst du? Lohnt sich ein Gastfamilienwechsel? Lernt man daraus?
Ja, also auf jeden Fall, man lernt daraus und es ist wie eine Erleichterung, wenn dann eine neue Gastfamilie gefunden wird. Bei mir war es so, dass ich in der ersten Gastfamilie war eine Tochter, die war 17 Jahre alt, also fast so alt wie ich, und eine Gastmutti. Und dann hatten die 2 kleine Hunde. Es hat einfach mit den Hunden und mir nicht gematcht. Und dann war es auch so, dass meine Gastmutti den ganzen Tag eigentlich von früh bis abends arbeiten war und ich die gar nicht gesehen habe und meine Gastschwester irgendwie nicht wirklich das Interesse an mir hatte und ich dann halt ganz allein die ganze Zeit im Zimmer gesessen habe, auch ein bisschen außerhalb von der Stadt. Das heißt, es war für mich auch nicht so einfach, irgendein Hobby anzufangen. Und da habe ich mich dann halt an die Organisation gewandt und habe denen halt meine erstmal so erklärt, was für mich so das Problem ist. Und die haben dann zu mir gesagt, so ja, wir versuchen auf jeden Fall eine neue Gastfamilie zu finden. Du ganz ruhig, es ist alles gut. Und dann hatte ich, glaube ich, eine Woche später, habe ich dann auch schon die Nachricht bekommen von der Organisation, hey ja, wir haben eine neue Gastfamilie für dich. Am Freitag holen wir dich ab. Und es war so erstmal so, oh, okay. Jetzt ging es doch schon so schnell, weil also man konnte sich halt gar nicht so drauf vorbereiten. Und dann habe ich das neue Profil von meiner Gastfamilie geschickt bekommen und war so, okay, das klingt doch wirklich gut. Und dann wurde ich abgeholt, dann habe ich am Freitag und habe dann eine Nacht bei unserer Organisatorin übernachtet. Es war auch eine total liebe Maus, also die hat sich wirklich super auf uns gekümmert. Und dann wurde ich früh zu der Gastfamilie hingefahren, wurde erstmal lieb empfangen und so. Und es war wirklich schön. Der erste Gastfamilienwechsel. Genau, und dann hatte ich aber noch einen zweiten Wechsel gehabt, obwohl man dann natürlich denkt, so jetzt ist alles super und man auch wirklich das Gefühl hat, dann langsam anzukommen, habe ich nach 2 oder 3 Monaten dann nochmal die Gastfamilie gewechselt gehabt, im Einverständnis mit meiner Gastfamilie und in Absprache mit der Organisation, weil ich musste mir mit meiner kleinen Gastschwester das Zimmer teilen und daraufhin war es halt so, dass meine Gastmutti halt verboten hatte, dass halt, ja, dann Freunde von ihr zum Übernachten kommen Und das hat natürlich dann am Anfang war es ist natürlich aufregend, wenn du eine Gastschülerin und so hast. Aber dann auf Dauer, nach so 2 Monaten und dann keine Freunde mehr zum Übernachten kommen durften, ist man dann schon als 15-Jährige so ein bisschen, hä, warum? Verstehe ich nicht. Können wir das nicht ändern? Und da haben wir uns dann halt hingesetzt, wurde mir das erklärt. Ich war natürlich total am Boden zerstört. Ich dachte mir so, warum bin ich so unerträglich? Also ich habe mir wirklich hab mein ganzes Leben überdacht. Ich habe wirklich jeden Abend meine Mutti angerufen, Mama, was mache ich denn? Was ist, wenn ich keine neue Gastfamilie finde und so? Also ich habe mir total die Gedanken drüber gemacht. Dann hatte meine Gastfamilie und meine Organisation eine neue Familie gefunden. Ich habe die auch kennengelernt, aber ich habe schon bei dem Kennenlernen mitbekommen, okay, das wird nicht funktionieren. Da liegen Welten dazwischen. Und da habe ich halt mit der die Organisation halt so gebeten, so, ja, kann ich noch mal selbst gucken, ob ich jemanden finde, der mich gerne aufnehmen würde. Und da bin ich echt über meinen kompletten Schatten gesprungen. Und ich habe Leute, die ich auf Geburtstagen nur einmal gesehen habe, die ich gar nicht kannte. Ich kannte nur den Namen und hatte das Insta von denen, habe ich angeschrieben, hey, wollt ihr mich aufnehmen? Also ich habe da wirklich die ganze Schule gefragt, ich habe alle möglichen Leute gefragt, so hey, habt ihr vielleicht Platz für mich? Und dann hatte das Mädchen, das ich einem angeschrieben hatte, hatte mir dann auch direkt sich gemeldet und meinte zu mir so, hey ja, bei uns selbst klappt's nicht, aber ich frage in meiner Schule, sie ging auf eine ganz andere Schule, ob da vielleicht irgendjemand ist. Und daraufhin hat sich dann meine neue Gastfamilie, meine Gastschwester gemeldet bei mir so, hey ja, also wir haben schon mit deiner Organisatorin geredet und am Mittwoch kommst du zu uns. Also das war wirklich richtig schnell und da habe ich so gemerkt so, oh mein Gott, ja, jetzt wechsle ich doch nochmal und ich hoffe, es hat sich gelohnt, dass ich so viel gesucht habe, genau.
Aber ich finde das bombastisch.
Ja.
Alle, die von den Gastfamilienwechsel erzählen, die sagen, ich erzähle das jetzt so locker flockig, aber es war natürlich so
Ja,
schmerzlich.
es ist
Genauso,
so
du
schmerzlich.
zweifelst, wer bin ich denn? Bin ich so unausstehlich und so weiter? Viele sagen ja auch, das Auslandsjahr lohnt sich jetzt schon alleine deshalb auch Zwölftklässler, dass du erstmal zum ersten Mal dir Gedanken über dich selbst machst. Du hast ja in Deutschland
Ja.
nie hinterfragt, wer du bist. Oder dich hat ja auch keiner gefragt, wer bist du? Und dass du selber dir dann eine Gastfamilie suchst, diese Chance hättest du in Deutschland dann nie gehabt.
Nee.
Das ist da in Entwicklungssprung sowas.
Ja, das ist wirklich, also natürlich ist man, meine Mutti kann davon auch ein Lied singen, dass ich sie jede Nacht um 3 angerufen habe und sie vollgeheult habe, eine Woche lang, bis ich eine Gastfamilie gefunden habe. Was ist, wenn ich da nicht klarkomme? Dann muss ich zurückfliegen am Ende. Also ich habe wirklich richtig schwarz gesehen. Jede Anstrengung, das zahlt sich aus. Also man darf da auch keine Angst haben, wirklich, man überwindet da wirklich so, weil es ist ja im ersten Moment eigentlich unangenehm, wildfremde Leute zu fragen, wollt ihr mich einfach so aufnehmen? Es ist
Das wird
so,
aber, das ist das Leben pur.
Genau.
Das wird auch mal später deinen Job betreffen und so weiter. Dass man, ich sehe es doch auch, ich habe so viel Spaß dran, fremde Leute kennenzulernen. Ist ja auch in unseren Beratungen. War gleich total begeistert, als Arina reinkam zur Tür. Sehr sympathisch. Nee, wir hatten auch mal einen Jungen, da hat mich die Mama angerufen. Ähnlich, weil er hatte unheimlich hohe Erwartungen. Er dachte, er kommt in Costa Rica in die Touristenhochburg. Und dann kam er in eine ländliche Region. Mama, wo bin ich hier gelandet? Eine Woche rumgeheult. Und da hat die Mama gesagt, pass mal auf, mein Lieber. Du hast dir das selber rausgesucht. Ich rede mit der Organisation. Nächste Woche kommst du nach Hause und wir gucken mal, wie du dich mit deinem Taschengeld dran beteiligst. Das Rumgeheule höre ich mir nicht mehr an. Und dann hat er gesagt, Mama, kann ich dich morgen nochmal anrufen? Ja. Und dann hat er gesagt, also Mama, ich habe mir das mal überlegt, ich bleib hier. Und es war mit Abstand das beste Jahr geworden.
Ja.
Das ist aber, wenn du jetzt mal irgendwann später mal solche Situationen hast, dann sagst du, ey, mit 16, ich war in Mexiko und das habe ich alles durchgestanden. Ich habe ja auch in meinem Leben unheimlich viele Täler erlebt und heute habe ich das immer, es geht immer weiter. Und das ist bei mir ein grundsolider Optimismus. Es geht immer weiter. Sonst
Genau.
zerstörst du da deine Lebensqualität. Und wenn du immer nur das Schlechte denkst,
Genau.
herrlich.
Man muss sich dann auch in solchen Zeiten gerade habe ich es halt so festgestellt, dass man wirklich sich an dem Positiven festhalten muss. Also klar, die ersten 3 Monate von meinem Auslandsjahr waren jetzt vielleicht nicht die schönsten und ich hatte ständig irgendwelche Probleme. Aber dadurch, dass man auch so viel Abwechslung hat und trotzdem so viel Neues kennenlernt, also gerade in Mexiko, kann ich nur sagen, kann ich sehr empfehlen, weil da macht man mit der Organisation, gibt solche Reisen, die man macht, wo man einfach mal 3 Tage ganz Mexiko erkundet. Also wir waren auf Inseln, wir haben 1 der 7 Weltwunder angeschaut, wir waren sogar in anderen Bundesstaaten, bis nach Mexico City sind wir gefahren. Oder besser gesagt geflogen. Und das waren halt immer solche Highlights. Und wenn ich mir jetzt die Fotos angucke, dann denke ich auch nicht mehr an die schlechte Zeit, die ich mal hatte, sondern schaue mir die an und denke mir so, oh, und da waren wir da und da. Also ja, man muss sich wirklich an den schönen Sachen eigentlich festhalten.
Du musst noch etwas an deiner Sprache feilen, an deiner Artikulation. Wenn du wieder mal über Mexiko sprichst, dann sagst du immer, die ersten 3 Monate haben mir am meisten gebracht. Die waren nicht schön. Die haben mir am meisten gebracht.
Die ersten 3 Monate waren hart und danach hat man angefangen zu leben. Quasi das letzte halbe Jahr hat man dann wirklich festgestellt, man ist angekommen, man hat seine Freunde gefunden, man hat in die Kultur eingelebt. Am Anfang ist es hart und dann hinten raus lernt man halt die ganzen Sachen, die man dann halt mit der Sprache, dass man die Sachen versteht, dass man sich Sachen erklären lässt und dann wirklich versteht, wie das Land funktioniert und nicht mehr nur so auf sich selbst fokussiert ist, sondern dann halt wirklich auch die Kultur kennenlernt.
Ja, du musst ja auch immer davon ausgehen, ich sage jetzt so zu jedem Schüler, sei richtig stolz, dass du dieses Highschool-Jahr machst. Das machen die wenigsten. Und gucke mal gerade bei dir, Sarina, du kommst nach Südamerika, das ist ein komplett anderer Menschenschlag. Es ist eine komplett andere Kultur. Die sind anders aufgewachsen, die haben sich ihr Wissen anders beigebracht und so weiter. Das ist eine komplett andere Welt. Und aus dem Grund ist es am Anfang immer eine Anpassung. Und aus dem Grund passt das schon. Du sagtest gerade, wie ich habe rausgehört, so nach der Hälfte hattest du das Gefühl, angekommen zu sein, also zu Hause zu sein.
Genau, das habe ich wirklich gemerkt, es war Weihnachten vorbei und ich hatte halt auch, bei mir war es kurz vor Weihnachten, hatte ich den letzten Gastfamilienwechsel und dann fingen die Ferien an und da hat man quasi die ganze Zeit in der Familie gelebt, man hat mit denen Weihnachtssachen gemacht, eigentlich die Zeit, wo es eigentlich für viele Austauschschüler, auch bei uns aus der Organisation waren welche, für die es ziemlich hart war an Weihnachten, weil man halt weit weg ist von der Familie und es ist halt einfach eine neue Situation, ist seine Liebsten halt nicht an Weihnachten bei sich zu haben. Und da kann ich nur sagen, dass sich wirklich meine Gastfamilie super lieb um mich gekümmert haben. Die haben mich direkt eingebunden. Ich wurde der ganzen Familie und den Freunden vorgestellt. Und von daher ist man dann nach Weihnachten, hat man sich dann wirklich willkommen gefühlt, angekommen. Auch in der Schule hat man dann die Freunde gefunden. Langsam ist dann alles so stabiler geworden. Und natürlich versteht man nach einem halben Jahr dann auch endlich die Sprache, also so mehr. Und man kann sich selbst an den Gesprächen so beteiligen und ist nicht mehr nur so stummer Zuhörer. Genau.
Ja, wir haben ja auch gerade bei den Podcasts, dass viele sagen, wenn ich sage, würdest du jetzt rückblickend nochmal was anderes machen? Dann kommt in der Regel immer eins. Und das ist aber auch das Schöne, dass man dann eine Entwicklung sieht. Ich hätte müssen von Anfang an eher auf die Menschen zugehen. Aber das kannst du gar nicht erwarten, weil du wirst ja tagtäglich mit Neuen konfrontiert. Ja. Deshalb ist das ein Prozess. Und dann, wenn man dann merkt, ich gehe jetzt, die kommen ja auch alle wieder und sagen, früher hatte ich meine Clique in der Schule, jetzt gehe ich auf andere zu, ich rufe einen Arzt selber an und mache dieses und jenes und dann sehen die eben auch diese Entwicklung, was das Auslandsjahr gebracht hat. Vielleicht kannst du mal ganz kurz noch was zu der Gastfamilie sagen, sicherlich ein Haus, was haben die Eltern beruflich gemacht, wie viele Geschwister hattest du?
Ja, also ich hatte eine Gastschwester, war auch 18 Jahre alt und ging, wie gesagt, auf eine andere Schule. Meine Gastmutti hat in einem Reisebüro gearbeitet, was der Familie gehört hat. Und mein Gastvati war in der IT-Branche tätig, genau. Und dann hatten wir, was für mich auch eine komplette Umstellung war, wir hatten in meinem Haus 8 Katzen. Also 8 Katzen.
Beachtlich.
Das ist wirklich beachtlich. Und es war für mich auch total neu, weil ich kannte es gar nicht mit Tieren überhaupt. Ich habe selbst keine Haustiere. Aber ich muss echt sagen, ich habe mich mit den Katzen am Ende, wir hatten sogar da ein Katzenbaby gehabt und das wollte ich am liebsten sogar mitnehmen. Also ich habe die Katzen dann wirklich mich auch richtig gut mit denen verstanden.
Sehr schön. Und der Swimmingpool, war da vom Haus oder keiner?
Doch, es war ein Swimmingpool, ein großer. Ja.
Das ist so der Standard.
Ja.
Vielleicht mal kurz eins, das liegt mir immer am Herzen, weil ich möchte gerne auch mal vermitteln, dass wir Deutsche können auch vom Ausland unheimlich viel lernen. Was unterscheidet denn so den Mexikaner vom Deutschen? Was würdest du im Nachhinein sagen? Was sind so wesentliche Unterschiede, wo du sagst, davon zehre ich heute noch und werde wahrscheinlich vielleicht auch in meinem Leben davon zehren, was ich dort in Mexiko gelernt habe? Also was so Sozialkompetenzen betrifft und so.
Ja, also Mexikaner kann man wirklich sagen, dass die viel mehr so in Umarmungen gehen oder so. Also ich bin wirklich wiedergekommen und auf einmal wird mir die Hand geschüttelt. Ich war so, okay, eigentlich war ich schon kurz in der Umarmung schon halb drinne. Also das auf jeden Fall. Und dann, also man muss leider sagen, dass in Mérida die Yucatecos, also die sind ein bisschen speziell. Also man kann für die nicht für ganz Mexiko sprechen. Weil so generell die Mexikaner, also aus Mexico City, leben total viele in Mérida und die sind alle total herzlich und nehmen dich total in die Gruppen mit auf. Und man hat halt wirklich das Gefühl, dass man dazugehört. Die Yucatecos, die sind ein bisschen mehr verschlossen, die sind mehr so, bleiben halt viel unter sich. So. Aber im Prinzip kann man überall sagen, dass die Menschen viel freundlicher sind. Ob man jetzt bei Starbucks reingegangen ist, da haben die Leute dich mit einem Lächeln begrüßt und hier kriegst du gefühlt deinen Kaffee nur auf den Tresen geklatscht. Also es ist wirklich, die Art ist viel freundlicher und offener. Und was ich auch festgestellt habe, was man vielleicht gar nicht so denkt am Anfang, aber Mexikaner sind, würde ich sagen, viel schicker. So gerade in den Städten. Also, geht man ein normales, beispielsweise bei McDonald's rein und da steht einer da und macht dir die Tür auf. Also, es ist wirklich in jedes Restaurant, sind die Kellner, ist eine ganz andere Bedienung da, als dass man in Deutschland das gewöhnt ist. Und das ist schon für mich, als ich wiedergekommen war, das so eine krasse Umstellung, so, ah, okay, jetzt muss ich hier meine Tür selber aufmachen, oder? Genau.
Achte darauf, wenn du dich verliebst, ob dein Freund dir die Tür aufmacht.
Ja, also auf jeden Fall.
Ich habe mir gerade überlegt, du wirst ja da wahrscheinlich die beliebteste Ärztin im Krankenhaus werden oder wenn du dich mal niederlässt, weil du ja die Umarmung über alles liebst. Und wenn du erstmal den Patienten innigst umarmst, dann wird er bei dir bleiben wollen.
Genau.
Sehr schön. Hattest du mal Heimweh? Hattest du auch mal eine Phase, wo du so gesagt hast, habe ich das alles richtig gemacht? Gut, der Gastfamilienwechsel, den klammern wir mal aus. Dann danach, nach dem zweiten Gastfamilienwechsel, hattest du damals so Phasen, wo du sagst, habe ich das richtig gemacht? Oder hast du gesagt, ey, Vollgas jetzt, bis der Flieger nach Deutschland kommt?
Also ich hatte beispielsweise kein direktes Heimweh, dass ich da gesessen habe, ich habe meine Familie total vermisst oder so. So war es nicht. Also klar, am Anfang ist man so, ist alles neu und man ist alles aufgeregt und so. Und da ist so ein bisschen die Familie noch so im Hinterkopf und so. Aber es passieren einfach so viele neue Dinge. Und dann, wenn man dann angekommen ist, dann war es bei mir so, dass ich total in dem Moment gelebt habe. Aber dann ab so März, finde ich, war es dann so der Fall, man hat nicht Heimweh bekommen, aber man hat dann so Sehnsucht bekommen, so man hat sich halt darauf dann auf zu Hause gefreut. Also man war dann so, einerseits wollte man auf keinen Fall gehen und man war total am Boden zerstört, wenn es hieß, ja, du hast noch 2 Monate, wie nur noch 2 Monate. Und auf der anderen Seite war so da so eine Vorfreude. Ja, wenn ich aber wiederkomme, dann sehe ich ja meine Freunde alle wieder. Dann sehe ich meine Familie wieder. Dann beginnt für mich ein neuer Lebensabschnitt, dass ich dann mit dem Studium anfange. Das war für mich mehr so eine Vorfreude als richtig, dass ich Heimweh bekommen habe.
Mexiko vermutet man ja etwas wärmer als Deutschland, wobei das natürlich jetzt nicht mehr so ist. Sag mal kurz was, wie bist du klargekommen? Leni war ja mal vor ein paar Jahren in Mexiko und die meinte, es ist warm, aber überall, wo man sich länger aufhält, ist es klimatisiert und ansonsten kann man ja auch ins Wasser gehen. Wie war bei dir der Alltag und wie bist du mit der Wärme klargekommen oder wie war das so? Ja, der Alltag, wann seid ihr aufgestanden? Habt ihr dann immer ausgiebig Mittagsschlaf gemacht, weil es warm war? Wie war das so?
Also, wir sind erstmal meistens um 6 oder kurz vor 6 aufgestanden. Und um 6:30 Uhr hat mich meine Gastschwester zur Schule gefahren, bevor sie selbst dann zur Schule gefahren ist. Und der Unterricht an sich begann um 7 Uhr. Und was viele gar nicht wissen, in Mexiko ist es so, dass man geht ja auf die Privatschule und alles, aber man wird dann, wenn man um 7:15 oder 7:30 Uhr noch nicht in der Schule ist, dann wird das Tor zugemacht, dann hat man Pech. Dann darf man nicht mehr rein in die Schule und dann kriegt man 4 Stunden eingetragen und überall 0 Punkt. Von daher war es auch wirklich so, dass eigentlich fast alle 7:10 Uhr dann wirklich im Raum waren. An sich in den Räumen, in der Schule ist es total kalt. Also es ist wirklich kalt. Wir hatten ja auch Schuluniform, muss man wissen, in Mexiko. Die bestand entweder aus so einer Jogginghose, die man dann halt eigentlich zum Sport anhatte, und einem Schulshirt. Oder halt für die Mädels war es halt ein Rock. Und der Rock ging halt so knapp bis zu den Knien. Und man musste sich entscheiden am Morgen. Will ich frieren im Raum? Dann ziehe ich mir den Rock an. Oder will ich draußen dann in der Mittagspause schwitzen? Dann ziehe ich mir die Hose an. Ja, das Wetter war schon ein bisschen extrem so, aber da hat man im Prinzip, während man in der Schule ist, gar nicht so viel mitbekommen, weil man halt wirklich nur eine 30-minütige Pause hatte. Die ging meistens ein bisschen länger, weil die Lehrer eher Schluss gemacht haben. Aber so 30 bis 40 Minuten Pause, wo auch wirklich die ganze Schule dann draußen auf dem Schulhof war. Es war auch Pflicht, rauszugehen. Und da war es dann wirklich schon warm. So um 11, 10, um 11 war es wirklich warm. Meistens hat man sich dann halt was zum Mittagessen mitgenommen. Oder es gab auch an der Schule einen Kiosk, wo man sich was kaufen kann. Bei mir war genau der Umbruch. Im Januar wurde nämlich in Mexiko das Gesetz festgelegt, dass keine Chips, keine Cola, keine ungesunden Sachen mehr am Kiosk verkauft werden durften. Das heißt, wirklich nur noch gesunde Sachen waren dann da. Das Coole war eigentlich, dass die Sachen für unsere Verhältnisse halt total günstig war. Also wenn ich zurückdenke an meine Schulzeit, dann hat man dann wirklich so 4 € für ein Brötchen bezahlt. Und in Mexiko war es wirklich, dass man für so eine Torta, die ungefähr, keine Ahnung, 10 Zentimeter groß war, hat man dann 1,50 € bezahlt. Also man konnte das wirklich dort dann mit essen und musste sich nicht andauernd was mitnehmen. Prinzipiell ging der Schultag meistens bis um 2 Uhr nachmittags. Und dann war es so, dass die Schüler normalerweise alle von ihren Familien oder von ihren Eltern abgeholt worden sind. Es war gar nicht so, dass man Bus gefahren ist. Es war einfach, ist einfach nicht so, dass man Bus fährt in Mexiko. Das ist eher wirklich selten. Auch gerade, weil die Bushaltestellen ein Stückchen weg sind und das dann halt wirklich 14 Uhr im April hat, waren wir bei 45 Grad. Mit einem UV-Index von 14 und da verbrennst du wirklich, wenn du nur so 10 Minuten draußen bist. Von daher bin ich meistens nach der Schule dann aber direkt ins Gym gegangen und war dann dort meistens bis 17 Uhr oder bis 16:30 Uhr und bin dann entweder von meiner Gastmutti abgeholt worden, wenn sie von Arbeit gekommen ist, oder von meiner Gastschwester. Oder ich habe es tatsächlich so gemacht, ich bin dann mit dem Bus nach Hause gefahren. Ich habe die Ausnahme gemacht und bin mit dem Bus gefahren. Genau. Aber so abends hat man dann eigentlich gar nicht so eine richtige Routine so gehabt. Man ist nach Hause gekommen und hat sich erstmal ausgeruht. Ich habe dann viel mit meiner Gastschwester gemacht. Wir haben Filme geschaut oder einfach nur gequatscht, waren im Pool. Und dann Abend gegessen hat man wirklich richtig spät. Also es gab wirklich erst so um 9, halb 10 war wirklich Abendbrot. Das war für mich eine totale Umstellung, weil ich es hier eigentlich gewöhnt bin, dass man 18 Uhr isst.
Als du mit deiner Gastschwester, die ja 18 war, jetzt nehmen wir mal deutsche Verhältnisse, auch mal ein bisschen Party gemacht mit coolen Cocktailgetränken.
Also, ja, schon. Also, meine Gastschwester war total sozial. Die hatte mich gleich am zweiten Tag, hat sie eine Willkommensfeier für mich gemacht, hat mich all ihren Freunden vorgestellt. Das war total cool, weil dadurch habe ich direkt auch wirklich ihre Freunde wurden dann wirklich zu meinen Freunden, mit denen ich jetzt auch noch Kontakt habe. Genau. Und natürlich ist man dann am Wochenende auch mal weggegangen oder so. Also, Mérida ist ja auch eine relativ große Stadt, wo es auch wirklich viele Clubs und so gibt. Also ja, man ist schon mal feiern gewesen.
Sehr schön, das solltet ihr ja auch machen. Du hattest kurz angesprochen, welche Reisen hast du gemacht und vielleicht, es ist ja dort ein Währungsgefälle, wie viel hast du da insgesamt so investiert, weil das ist relativ überschaubar bei den Reisen in Mexiko.
Also wir haben insgesamt, waren von der Organisation festgelegt, waren oder vorgesehen waren 4 Reisen. Das waren einmal, sind wir halt so Chichen Itza, also eins der 7 Weltwunder haben wir uns angeschaut und haben da an dem Tag noch im Dschungel übernachtet, also gecampt. Das war auch ein Erlebnis. Dann haben wir einmal, waren wir auf Holbox. Das ist so eine Insel, wo man diese Ich weiß nicht, ob man das kennt, aber es gibt diese Algen, die so blau glitzern bei Mondschein. Und die haben wir uns dort angeschaut. Dann waren wir einmal, haben wir uns Cancun und Playa del Carmen, also quasi den Pazifik, so die Küste angeschaut. Dann haben wir noch eine Reise gemacht über diesen Dia de los Muertos, also über diesen Todestag. Sind wir nach Chiapas gefahren. Das war sogar eine längere Reise. Ich glaube, die ging 5 Tage und nicht nur 3 Tage. Und dann hatten wir uns von der Organisation, haben wir halt, weil wir den Reiseveranstalter halt dann gut mit dem klargekommen sind, haben wir ihn gefragt, ob wir nochmal, wenn wir schon einmal in Mexiko sind, ob wir dann auch nach Ciudad de México, also nach Mexico City fliegen könnten. Und das hat dann die Organisation auch gesagt, ja klar, kein Problem, und haben das organisiert. Und dann hatten wir uns nochmal gewünscht im März. Wir haben alle festgestellt, dafür, dass wir so ein Jahr in Mexiko sind, sind wir alle ziemlich blass. Wir wollen nochmal Badeurlaub haben, eine Woche. Und waren dann nochmal 5 Tage auf Cozumel, was so eine Pazifikinsel ist. Insgesamt, also ich glaube, die ersten 4 Trips hatten wir, glaube ich, knapp 1200 bezahlt. Also knapp 300 € jeder Trip. Bisschen weniger, glaube ich. Und dann mit dem Ciudad de México-Trip und dem Cozumel-Trip kam, glaube ich, nochmal. Also der Mexiko-Trip war wirklich ein bisschen teurer. Der hat 500 gekostet gehabt, weil da ja auch Flug und alles drin war. Also ich glaube, man hat knapp 2000 € für die Trips bezahlt. Die Masse, die man halt gesehen hat, würde ich sagen, ist das total gut investiert gewesen, weil insgesamt waren wir, glaube ich, bestimmt 4 Wochen Urlaub gewesen, ja. Und dann hatte ich noch, das war wirklich cool, ich hatte mit meiner Gastschwester, also ich bin wirklich von dem Mexico City Trip, den hatten wir im Januar gemacht, bin ich wiedergekommen. Und meine Gastschwester empfängt mich so, und wie hat's dir gefallen? Ich so, ja, war richtig schön. So, möchtest du noch mal hinfliegen? Und ich so, ja. Und die so, cool, im Mai fliegen wir nochmal für 3 Wochen. Und da bin ich mit denen mitgeflogen, nochmal für 3 Wochen Mexico City und habe mir dort wirklich alle Sachen angeschaut, die man halt in einer Woche nicht schafft, weil das ist ja eine Millionenstadt, also genau. Da war ich dann nochmal quasi einen Monat nochmal in Mexico City und habe mir das mit meiner Gastfamilie zusammen angeschaut.
Ja, Mathilda, die bei uns mitgearbeitet hat, 7 Jahre, die ist ja studiert jetzt in Mexico City. Und das, was ich bildermäßig gesehen habe, ist eigentlich immer nur Tequila. Duchum scheint da nichts zu sein. Aber das ist die Kennenlernphase. Da wird
Genau.
schon mal Party gemacht. Was würdest du sagen oder jungen Schülern sagen, warum lohnt es sich, einen Schüleraustausch in Mexiko zu machen? Auch wenn man kein Spanisch spricht, eventuell.
Erstmal würde ich sagen, warum es sich lohnt, ist allein das Land und die Kultur, weil es halt im Gegensatz zu den europäischen Ländern halt wirklich was ganz, ganz anderes ist. Und es halt, gerade auch wenn man die mexikanische Kultur gehört, auch das Essen finde ich ganz wichtig dazu. Und das ist wirklich eine total andere Welt. Es kommen Geschmäcker auf, die hat man hier in Europa, kennt man die nicht. Also man ist wirklich dort auch wirklich scharf. Das kann man sagen. Ist viel mit Chili und man gewöhnt sich wirklich, wirklich schnell dran. Also ich kann auch nichts mehr essen ohne meine Chili-Soße, die ich mir mitgebracht habe. Auf jeden Fall, warum man auch Mexiko machen sollte, ist, weil man, finde ich, die Mexikaner so eine offene Art hat. Man wird herzlich aufgenommen. Finde ich in Deutschland wirklich nicht so, dass man direkt so Begrüßung, man kennt die Person nicht, aber man umarmt sie. Man ist so direkt Teil von der Gruppe. Das fand ich wirklich richtig toll. Und dann fand ich auch für insgesamt auch mit der Organisation, in der wir waren, wir sind so eng geworden, auch mit den Leuten, die auch aus Deutschland zwar kamen, aber ich finde, ich habe trotzdem noch Kontakt zu denen und das sind wirklich auch Freunde fürs Leben geworden in der Organisation und die Sachen, die man mit der Organisation einmal gemacht hat, die Ausflüge und so und dieser Zusammenhalt mit Leuten, die man eigentlich in Deutschland hätte ich mich wahrscheinlich nie mit denen so verstanden. Weil einfach, wenn man einfach so unterschiedlich ist, aber alle in der gleichen Situation, muss man wirklich sagen, dass man wirklich zusammenwächst.
Ja, es ist ja auch so, nach einem halben Jahr geht es ja los, dass ihr auch neue Denkmuster bekommt, weil ihr ja die Kultur verinnerlicht. Und da habt ihr natürlich auch immer Gesprächsthemen.
Genau.
Und ihr wisst, wovon ihr redet, wo andere dann vielleicht denken, was will die jetzt?
Ja,
Ja, und ihr
genau.
habt ja auch die Toleranz, die Empathie und solche Sachen. Das ist dann total ausgeprägt, wo manche eben noch bestimmte Vorurteile haben. Das gibt es dann bei euch nicht mehr. Und das ist
Genau.
eben das Schöne. Du bist jetzt in Deutschland wieder angekommen. Das Schöne ist, spürst du, wie deine Akkus voll sind?
Ja, also auf jeden Fall. Also Mir ist sogar jetzt sogar schon ein bisschen langweilig wieder geworden. Ich fange dann ja im Oktober erst an zu studieren und jetzt bin ich schon 1,5 Monate hier und ich hatte die ganze Zeit so, ich will irgendwas machen. Genau, also meine Akkus sind wirklich voll und
Und du freust dich auf dein Medizinstudium. Wolltest du das schon vor Mexiko machen?
ja, genau, also ich wollte schon vor Mexiko Medizin studieren. Ich habe eigentlich auch das Jahr gemacht, so weil ich halt genau weiß, wie anstrengend das Studium ist. Ich einfach noch mal so eine Pause haben wollte, so einen zum Durchatmen, weil man ja wirklich auch für Medizin im Abi die ganze Zeit Vollgas geben musste und man halt wirklich das Gefühl hatte, man ist durch mit allem. Dann hatte man wirklich auch so was wie eine Pause jetzt mal, wo was zum Runterkommen, was Neues kennenlernen. Ich war mir schon ziemlich sicher vor dem Auslandsjahr, dass ich Medizin studieren will. Aber man hört ja immer von vielen, dass sich dann die Sichtweise komplett ändert und man dann vielleicht doch was anderes machen möchte. Und ich wollte mir halt, bevor ich mich halt wirklich in das Studium stürze, halt auch sicher sein, dass es dann auch wirklich was für mich ist und dass ich das jetzt nicht so eine, ja, ich habe gute Noten, ich will das machen, Entscheidung ist. Ich muss wirklich sagen, gerade Mexiko hat mich nochmal verstärkt darin, Medizin zu machen, weil ich halt auch viele Sachen gesehen habe, die einen dann schon geprägt haben, wo man halt auch gern gesehen hat, dass es vielen Menschen nicht so gut geht wie in Deutschland, dass die auch medizinische Hilfe benötigen. Das war für mich so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass wenn ich das dann mache, ich dann auf jeden Fall auch gerne nochmal ins Ausland gehen würde und dann halt dort auch helfen möchte, weil man halt schon so auch mal die andere Seite von medizinischer Versorgung sieht.
Ja, du sagst genau das oder sprichst das an, was wir auch immer empfehlen. Es gibt so ein paar Studienrichtungen, gerade Medizin, Jura, Lehramt, Polizei, Bundeswehr und so weiter. Da sind die Ausbildungen so speziell, dass man im Nachhinein nicht mehr allzu viel machen kann. Ich meine, wenn du jetzt Medizin studierst, wirst du mal kein Datenanalyst werden oder so.
Genau.
Wenn du jetzt wiederkommst und sagst, ich will Medizin machen, weil du ja sagtest, manchmal kann sich das auch komplett ändern. Die Fälle haben wir auch. Aber wir haben auch genau die Fälle, die sagen, genau das will ich jetzt so machen. Und das Schöne ist eben, was du auch ansprachst, natürlich, wenn ich will Medizin studieren, ich will mal sagen, opfere ich auch einiges an Lebenszeit und Lebensqualität, um mir ein gutes Abi zu machen. Weil es ist nun mal so
Genau.
bei Medizin. Und dann ein Jahr ins Ausland gehen und die Akkus nochmal richtig vollladen. Was nützt es mir dann vielleicht mit halbem oder Viertel Akku loszustudieren? Und irgendwann werden Grenzen gesetzt, dass ich es nicht mehr schaffe. Oder ich mache mich eben kaputt. Und aus dem Grund. Also ich muss sagen, Sarina, aus den Teenager, na gut, du warst schon etwas älter, ist eine junge, selbstbewusste Frau geworden. Für unsere Zuhörer sehr schön anzusehen. Sarina, ich bedanke mich für den Podcast. Liebe Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Spaß gemacht, zuzuhören. Sarina, bei uns ist es Brauch. Unser lieber Gast hat immer die letzten 3, 4 Sätze. Was würdest du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben wollen?
Also ich würde sagen, wenn ihr auch gerne ein Auslandsjahr machen wollt, dann kann ich Mexiko wirklich nur empfehlen. Auch einfach mal, um loszulassen. Und wenn man auch vielleicht gerade schon auf dem Weg ist und sein Auslandsjahr schon so geplant hat, dass man sich dann kurz vorher nicht so in eine Gedankenkrise stürzt und so, oh mein Gott, wird das alles gut werden? Ja, es wird alles gut werden. Man muss wirklich nur dran glauben, offen sein, auf Menschen zugehen und einfach entspannen. Ist wirklich Entspannung. Also Auslandsjahr soll Spaß machen, es soll kein Druck sein, weil Druck hat man das restliche Leben noch und da kann man das eine Jahr auf jeden Fall wirklich sehr genießen.
Und damit es perfekt wird, kommt man natürlich vorher zu Bildungsstock.
Genau.
Liebe Zuhörer, ich bedanke mich. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.
Tschüssi.